konkrete Frage. Ich hoffe, ihr seid kritische Bibelleser. Ihr wisst ja, dass die Bibel erst viel später niedergeschrieben wurde und dass heute die Wissenschaft sich sehr intensiv mit diesen Texten auseinandersetzt. Und jetzt die Frage an euch, evangelikale Christen, was denkt ihr, wie viel Prozent von der Bibel ist wirklich Wort Gottes? So mal, seid ihr der Meinung, dass man sagen kann, 50% sind es schon? Oder wie viel bietet ihr? Wer ist für 100?
99.
Wunderbar. Ich bin auch für 100. Aber jetzt werden wir das gleich testen. Weil das ist nämlich leicht gesagt. Gell? Weil wenn das Wort Gottes wirklich Wort Gottes ist, was machen wir dann damit? Gell? Weil wir unterliegen ja einem gewissen Einfluss des Humanismus. Und der Humanismus hat so indirekt gesagt, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Und wenn du jetzt in der Bibel liest, dann hast du in einer gewissen Weise auch so eine humanistische Brille aufgesetzt bekommen, weil du warst in der Schule, du hast Freunde, du hast eine gewisse Erziehung, du hast Einflüsse aus den Medien. Da kommt alles Mögliche zusammen und dann mit dieser Brille liest du die Bibel und dann kommst du dann zu dem Punkt und ganz subtil sagst du, wie du das sehen möchtest. Und entscheidest so quasi, was darf das Wort Gottes mir sagen? Und wenn es sehr persönlich wird, dann kann es auch ganz schön spannend werden, dass du sagst, na, das ist nichts für mich. Gell? Und ich möchte heute einmal ein ganz, ganz einfaches, altbekanntes Wort einmal von dieser Perspektive ein bisschen durchrütteln lassen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Jetzt mal die nächste Frage. Wer von euch ist jemand, den das betrifft, der zu denen so vielen gehört, die ihn aufnahmen? Super. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet in der Praxis? Ich möchte es einfach mal versuchen, mit einem Primitivbeispiel zu veranschaulichen. Dieses Jahr ist wieder Bill Gates der reichste Mann der Welt. Vor der Krise war er nur der viertreichste. Offensichtlich sind die drei vor ihm gebliebenen jetzt bei der Krise ein bisschen geschrumpft. Aber jedenfalls, er ist momentan wieder der reichste Mann der Welt. Was hast du davon? Überhaupt nichts, gell? Selbst wenn du ein Computer hast mit Microsoft Windows drauf, bringt dir das aber auch gar nichts. Außer, dass du ihn vielleicht noch reicher gemacht hast. Wärst du aber jetzt sein Sohn oder seine Tochter, dann hätte das sehr wohl eine Bedeutung, dass das der reichste Mann der Welt ist. Weil du bist dann der reichste Sohn oder die reichste Tochter. Und es handelt sich jetzt konkret um 42 Milliarden Euro, die da zu verteilen sind. Und das ist ja schon was, oder?
Ja.
Man, da könnte man schon am Wochenende was auf die Beine bringen, gell? Ihr habt ja heute ein tolles Lied gesungen, das ja auch ganz genau da hineinpasst. Ich zitiere jetzt da nicht den Timotheus, sondern den Römer 8, Vers 15 an, wo es heißt, denn wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft. Das ist das Gegenteil offensichtlich davon. Und wir rufen, aber Vater, also ganz diese innigste Ausdrucksform, wie ich Papa oder wie auch immer, dann hupfe ich rauf und knuddel oder was immer auch mir da vorstellen kann. Und der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass das so ist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir mit ihm leiden, dann werden wir mit ihm auch verherrlicht sein. Jetzt gibt es natürlich die theologische Weisheit, die dir mitteilt, dass das alles einmal passieren wird, wenn du abgekratzt bist. Und jetzt kannst du weiterhin in diesem Krabbelstadium unterm Teppich mit Sack und Asche weiter herumrobben. Und so wie halt die meisten Christen alle so traurig durch die Welt gehen, auch so traurig durch die Welt gehen. Kannst du machen, gibt theologische Möglichkeiten. Theologie ist ja sozusagen gerade diese Wissenschaft, wie man mit dem menschlichen Verstand Gott aus dem Wort herausbringt. Aber du kannst auch sagen, okay, ich lade den Heiligen Geist ein, damit ihr mir das noch umso deutlicher zeigt, was das bedeutet. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Recht, Autorität, Kinder Gottes zu sein, Miterben. Und jetzt stellt euch vor, dagegen ist ja der Bill Gates ein Floh. Absolut nichts gegenüber dem, dem alle Macht und alle Herrlichkeit und alle Kraft in Himmel und auf Erde gegeben ist. Und dort seid ihr Miterben. Bah. Jetzt, man geht davon aus, dass das Universum 15 Milliarden Lichtjahre Durchmesser hat. Gell? Hat jemand einen Maßstab mit, dann können wir kurz nachmessen. Also stellt euch vor, das ist, wo ihr Miterbe seid, von der Größe her. Und deswegen habt ihr keinen Geist der Furchtsamkeit, also der Hosenscheißer empfangen, sondern der Sohnschaft. Wow, auch die Töchter sind Söhne. Erbberechtigt. Ohne Beschränkung. Wow. Wenn man sich das einfach so, das ist so, kennt ihr diese großen Duschen mit dem Durchmesser oben auf der Decke? Da kannst du dich drunter stellen unter dieses Wort und das ist so eine Dusche, weißt? Wow. Lass das ran an dich. Lass den Heiligen Geist, deinen Geist es so bezeugen, dass das überhaupt keine Frage mehr ist, gell? Dass das Wort wirklich da drinnen ist und für dich wirklich Wahrheit. Das ist so wichtig. Weil es hilft nichts, wenn wir sagen, ja, das Wort Gottes ist hundertprozentig wahr, wenn es nicht für dich persönlich das Wort wird. Dann kann da irgendjemand kommen und irgendein saublödes Argument sagen und es ist vielleicht etwas wieder geraubt worden. Aber wenn das so vom Heiligen Geist in deinen Geist hineingesprochen werden kann, dann ist es fest. Und jetzt kommt der Clou, Leute. So viele ihn aber am 3., 4. und 5. November aufnehmen werden, denen gibt er die gleiche Vollmacht. Was ist das für ein Potenzial? Was geht da ab, Leute? Lohnt es sich dafür, sich ein bisschen über das Maß des Alltäglichen einzusetzen, dass es geschehen kann? Wer hat den Eindruck, dass sich das lohnt? Amen. In Johannes 15, da stehen ein paar ganz tolle Sachen drinnen, aber ich möchte nur ein paar wenige heute herausnehmen. Da steht nämlich, nicht ihr habt mich erwählt in Vers 16, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Das freut uns, gell? Und dann hören wir schon auf zu lesen. Weil die Freude schon so groß ist. Aber er sagt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht. Also nicht auf euren Hintern sitzen bleibt, sondern hingeht. Und nicht nur irgendwo hingeht, sondern Frucht bringt, die bleibt, die ewig bleibt. Und dann geht's noch weiter. Damit Und das ist der Hammer, Leute. Wow! Damit, was ihr den Vater in diesem Zusammenhang bittet, er euch gebe. Das heißt, wenn ihr seiner Bestimmung treu seid und hingeht, um Frucht zu bringen, dann könnt ihr in dem Zusammenhang einmal ganz sicher alles, was ihr bittet, auch bekommen. Es steht ein paar Mal so ein Satz. Selbst in der modernsten Revision habe ich das gesehen. Hat man noch nicht herausgestrichen, obwohl die Erfahrungen oft anders sprechen. Steht immer noch drinnen, dass er Gebete erhört und da recht großzügig ist. Eben ein großzügigerer Geber als der Bill Gates. Und der hätte schon 42 Milliarden Euro zu vergeben. Und unser Gott ist großzügiger. Aber er hat auch konkrete Vorstellungen. Die sollte man versuchen, immer irgendwo nicht aus den Augen zu verlieren. Zum Beispiel sagt er, er möchte haben, dass wir viel Frucht bringen. Steht nämlich gleich dann ein paar Verse vorher. Wenn man Johannes 15, Vers 16 durch 2 dividiert, kommt man dorthin, nämlich zum Vers 8. Und dort steht, dass wir den Vater verherrlichen, indem wir viel Frucht bringen. Weil wir können schon alles Mögliche sagen, dass wir ihn verherrlichen und ehren und alles drum und dran. Aber ganz konkret möchte er, dass wir viel Frucht bringen. Weil nämlich Gott ein Gott der Rendite ist. Gell? Er hat einen Sohn investiert und möchte Milliarden Söhne zurückhaben. Deswegen schaut er auf die Rendite. Das ist einfach so wie bei den Aktiengesellschaften. Wenn das nicht funktioniert, dann schmeißt er da irgendwas raus. Gell? Also steht er da auch da mit diesen Sachen, die da abgeschnipselt werden und so. Ich meine, das lassen wir jetzt ein bisschen, gell? Das ist ja unangenehm. Aber er will viel Frucht haben, dass das nur klar ist. Also es gibt ja so diese Stelle, wo es heißt, wer auf guten Grund sät, der bringt 0,3, 0,6 oder einfach Frucht, gell? Das ist jetzt die neue Übersetzung, weil eben laut der Deutschen Missionsgesellschaft hat man festgestellt, dass das in Deutschland nicht anders geht, dass 30, 60 und 100-fache Frucht nur in Afrika möglich ist, gell? Wahrscheinlich klimatisch bedingt oder so. Jedenfalls, Spaß beiseite, Frucht, die er haben will, ist reichlich. Und er ist ja auch der Gott der Frucht. Hast du schon einmal ein Samenkorn, Schweißausbrüche bekommen, gesehen, dass es Frucht bringen kann? Ein Samenkorn ist einfach ein Samenkorn. Wird in die Erde gesät und stirbt dort. Gell? Das ist so der ganze Job. Wenn ihr mit ihm mitleidet, werdet auch ihr mit ihm mitverherrlicht, haben wir vorher gelesen. Und das ist so ein gewisser Prozess. Wenn wir den erlauben, dann kann das gut gehen. Und ein Samenkorn bringt tatsächlich dann seine Ähre hervor, wo mindestens 30 Körner oben sind. Und es gibt gewisse Sorten, die haben tatsächlich auch 100 Körner oben. Jesus hat da keine Theorie verzapft, sondern der ist mit seinen Jüngern spazieren gegangen und da sind sie zu einem Kornfeld vorbei, hat er so Ratsch gemacht und hat ihnen gezeigt, was er hier gesagt hat. Das ist alles wahr. Das geht biologisch gesehen. Geht's auch geistlich gesehen? Seid ihr damit einverstanden? In der Bibel stehen so viele interessante Sachen drinnen, an die wir uns leider gewöhnt haben. Da steht zum Beispiel drinnen, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Teufels. Steht bei euch auch die ganze drinnen? Nein, da steht ja noch, nur die besonders Gesegneten, die einen Befreiungsdienst haben, haben diese Gabe. Oder? Und nichts soll euch schaden. Aber darüber freut euch nicht. Das ist nicht so wichtig, Leute. Freut euch nicht, dass euch die Dämonen gehorchen müssen. Wenn du sagst, Dämon, geh darüber, dann muss er das tun, steht da. Ganz einfach, du kannst das ganz leise auch sagen, gell? brauchst nicht schreiben, aufgrund deiner Autorität, deiner Vollmacht, ein Erbe, Miterbe Jesu Christi zu sein. Das autorisiert dich, das einfach zu sagen, ganz leise. Go! Und der hat zu gehen. Aber darüber freut euch nicht, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Die Beziehung zu Jesus, das ist es, um und auf. Das ist der Grund unserer Freude. Das ist Nebenwirkung. All das ist Nebenwirkung. Aber diese Nebenwirkung, die sollte da sein. Weil das ja auch wiederum eine Bestätigung ist, dass die Hauptwirkung stimmt. Eine schöne Geschichte, da draußen hängt ein Plakat mit einem Boot drauf. Und um diese Geschichte geht's. Da war Jesus wieder mal am Predigen und am Land konnte er die nicht mehr ordentlich die Masse erreichen. Dann sieht er da Boote herumliegen, eines davon gehörte dem Petrus. Er stieg ein und ließ sich da hinaus rudern und von draußen konnte er besser die große Menge, die das lebendige Wort Gottes hören wollte und die immer größer wurde, die hungrig waren, anzusprechen. Und dann war die Sache erledigt. Und zur Entspannungstherapie, zur Freizeitbeschäftigung, sagt Jesus, so fahren wir jetzt da hinaus und fischen noch ein bisschen. Ihr kennt das ja. So, Entspannungsfischen ist ja was ganz Beruhigendes, gell? Und Petrus war ja Profi, gell? Der hat ja eine Fischereiunternehmen gehabt, der kennt sich aus, gell? Dann sagt er, du Prediger, du, wir haben die ganze Nacht alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Alles, was im Handbuch der Fischereiregeln drinsteht, befolgt. Und nichts ist gegangen. Jetzt kommst du und sagst, am helllichten Tag, wo man ja gar nicht fischt, sondern das macht man ja früh morgens oder abends, wir sollen da rausfahren. Hast du ja keine Ahnung. Wir haben die Erfahrung. Wir Christen haben ja einen Haufen Erfahrung. Gell? Und wenn es darum geht, Menschen für Jesus zu gewinnen, haben wir sehr viel Erfahrung. Schlechte Erfahrung nämlich. Und deswegen lassen wir es oft gleich bleiben. Petrus war auch so ein Mann. Und dann hat er aber einen Satz, der steht da so schön auf eurem Plakat oben. Auf dein Wort. Das ist ein herrliches Wort. Auf dein Wort. Und das ist so wichtig, dass wir das auch an uns ranlassen. Auf dein Wort. Und es genügt, wenn das ein Vers ist, der für dich heute so ein Wort sein kann, wo du sagst, auf dein Wort reagiere ich jetzt. Auf dein Wort hin mache ich etwas, was ich normal nie mache, weil ich nämlich mit meiner Cleverness ja alles schon weiß. Aber auf dein Wort hin mache ich etwas völlig Unvernünftiges. Und die sind dann hinausgefahren. Und als sie dies getan hatten, fassten sie eine so große Menge Fische, dass die Netze rissen und sie winkten ihre Gefährten mit dem anderen Boot heran und sie kamen und halfen und füllten beide Boote, dass die zu sinken drohten. Die haben so viel Fische gefangen, wie noch nie zu ihrer normalen, professionell richtigen Zeit. Wow! Aber es war unvernünftig. Es war nicht logisch. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Was hat Petrus gemacht? Petrus fiel nieder vor Jesus und sagt, geh hinweg, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ein interessantes Thema. Wie können wir das für uns umsetzen? Weil wir nämlich genau in dieser problematischen Sache drinnen stehen. Wir sind jetzt so und so viele Jahrzehnte Christen und haben uns an alles Mögliche gewöhnt. Und wir haben auch irgendwelche Erklärungen, warum wir eben nicht unbedingt so viel fruchtbar sind, wie es da in der Bibel steht, und dass vielleicht die Kraft, die ganze Kraft gegenüber dem Feind sich nicht so auswirkt, wie es da drinnen steht, und möglicherweise, dass die Dämonen nicht so gehorchen, wie es da drinnen steht, und. Also gibt es verschiedenste Dinge, und wir haben dafür uns alles Mögliche an Erklärungen geschaffen und sind wieder beruhigt und sagen, okay, ansonsten geht es uns ja gut und wir haben eine schöne Gemeinschaft, wir erfreuen uns an dem, was wir haben, und fertig. Aber es wäre gut, herauszufinden, was da los ist, was für eine Sünde es da gibt, die dazu führen könnte, dass wir uns auch so niederwerfen vor Jesus und sagen, okay, Herr, ich, sündiger Mensch. Wisst ihr, um welche Sünde es da geht? Um die Homöopathie, den Kleinglauben. Den bisschen Glauben, den wir geschenkt gehabt haben, haben wir so stark verdünnt, dass er nur mehr homöopathisch vorhanden ist. Und dabei würde ein Glaube eines Senfkornes reichen, damit wir schon einen Berg versetzen. Also es geht um das, dass wir bekennen, Vater, ich bin ein sündiger Mensch. Wisst ihr, was wir nicht als Glauben tun, ist Sünde. Wir können alles so schön und redlich christlich machen, aber was wir nicht als Glauben tun, ist Sünde. Da kann ich nichts daran rütteln. Das betrifft mich ganz genauso. Und es ist etwas, was gut ist, wenn ich vor dem Vater bekenne. Und dann sagt, wie der eine, der da um Heilung bittet und sagt, okay, ich glaube, hilf mir meinen Unglauben. Also in dem Maß, wie wir da sind, wo wir sind, da schreien wir zu ihm und Herr, hilf uns. Und er ist treu und gerecht. Wenn wir sagen, uns fehlt's da, dann gibt er uns. Der Glaube ist auch ein Geschenk. Ist auch nichts etwas, was wir aus uns herausquetschen und uns irgendwo so in der Glaskammer aneignen, sondern es ist ein Geschenk. Es ist sein Glaube. Er ist der Erste, der Glauben hat für uns. Dafür hat er sein Leben hingegeben. Und diesen Glauben hat er uns gegeben. Und den brauchen wir, Leute. Das ist einfach enorm. Und wenn irgendwas in unserem Leben nicht stimmt, dann ist es das Einzige, was wir tun können, ist dieses altmodische Wort Buße. Das ist dann der Schlüssel. Das ist Umkehr. Wenn irgendwas nicht ganz stimmt, ist Umkehr ganz gut angefragt. Und da haben wir nur leider das Problem, wenn jetzt ein lieber Bruder zu einem lieben anderen Bruder kommt und was von Buße sagt, dann ist immer das, wow, der klagt mich jetzt an. Ich habe einen Fehler und der kommt und klagt mich an. Das ist eine ganz saublöde Lüge. Der dient dir, dass du frei wirst von etwas, was dich hindert. Buße ist was Superschönes. Das ist, wie wenn du eine ganze Packung Fisherman's Friends auf einmal reinnimmst. Wow, du kannst einmal durchatmen, du bist frei. Das ist es, was. Darum ist es gut, eine Sehnsucht nach einem bußfertigen Herzen zu haben. Den Heiligen Geist einzuladen und sagen, Heiliger Geist, komm in einer Form von Geist der Buße, so lang, bis die Früchte der Buße da sind. Nicht nur zu sagen, es tut mir leid und das ist alles nicht so optimal und dann nächste Woche geht es gleich weiter wie bisher, sondern den Heiligen Geist kommen lassen. Komm, Heiliger Geist, er ist dazu da, das zu wirken. Buße, bis die Früchte der Buße da sind. Und es ist jetzt ganz egal, wo es klemmt bei uns. Gott gibt uns ohne Ansehen der Person. Er ist nicht so, dass er sagt, pass auf, du hast jetzt schon, was weiß ich, für diesen Punkt schon 10-mal gebetet und hast es immer noch nicht geschafft. Er sagt 7-mal, 70-mal und immer noch. Er sagt, es gibt keine Grenze. Wenn du nur kommst und sagst, ich möchte das Wahre, ich möchte das Volle, ich möchte dieses Maß haben, das du in deinem Wort gegeben hast. Er gibt dir. Und das ist einfach super. Die Buße ist auch der Schlüssel für Evangelisation. Wenn jemand das erste Mal zu Jesus kommt, dann nennen wir, er hat sich bekehrt. Er hat eine Umkehr. Und diese Menschen haben dann eine Umkehr, die um 180 Grad sich dreht. Und das ist ja super so. Für unsere Buße, für unsere Umkehr braucht es nicht mehr 180 Grad. Da gibt es, da reichen leichte Kurskorrekturen von vielleicht 3 Grad. Aber nur, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr 3 Grad daneben seid, kann das auch ganz schön daneben sein. Drum den Heiligen Geist einladen. Er ist unser Navigationssystem. Er richtet uns ganz genau auf das Ziel aus. Ganz jeden persönlich, ganz individuell. Auf Christus hin, dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer er jetzt ist. Weil oft, wir glauben ja an den Jesus, wie er da mit den Jüngern unterwegs war. Er ist jetzt nicht mehr ganz so. Er ist inzwischen auferstanden. Sitzt zur Rechten des Vaters, hat jede Macht und Gewalt. Das hat er damals so nicht verkörpert. Und wir haben jetzt eine Beziehung zu dem Jesus, der jetzt regiert, dem alle Macht tatsächlich gegeben ist. Und mit ihm sind wir Miterben. Sozusagen Mitrepräsentanten dieser Macht. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns diese Kurskorrektur täglich gibt, damit wir total online sind mit diesem Standard, diesem Maß, das uns gegeben ist. Es steht uns zu. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das volle Maß. Macht keinen Unterschied. Niemand benachteiligt aus irgendeinem Grund, weil er bei der falschen Kirche wäre oder so. Jeder, der ihn aufnahm, bekam das volle Maß. Und deswegen ist dieser Geist der Buße so ein Schlüssel. Und wenn wir diesen Geist der Buße in unserem Leben erlauben, dann werden wir die besten Evangelisten. Weil wir nämlich in diesem Geist Wegbereiter sind, dass Buße überhaupt stattfinden kann. Wenn du glaubst, dass du Buße nicht mehr notwendig hast, dann kannst du Evangelisation auch bleiben lassen. Du bist nicht in der Lage zu dienen, dass jemand Buße tun kann. Also das hat der Heilige Geist mir sehr deutlich beigebracht. Wir haben Evangelisation gemacht in Österreich und waren richtig frustriert, weil wir bei großem Aufwand immer nur so 15, 20 Leute bekehrt gesehen haben. Und das war einfach zu wenig. Wenn ich in der Apostelgeschichte lese, ohne Fernsehübertragung, ohne Lautsprecher, und an diesem Tag wurden 3000 hinzugetan, gell? Einfach so. Und damals haben wir Gott gebetet, was machen wir falsch? Wie machen wir es richtig? Und der Heilige Geist hat uns alle zusammen in die Buße geführt. Einzeln, als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und dann hatten wir eine Evangelisation danach, wo in 3 Tagen etwa 700 Menschen sich bekehrt haben. Und es war so hammerstark, das war nicht mehr machbar, nicht mehr koordinierbar, nicht mehr organisierbar. Wenn du da auf der Bühne stehst und einen einzigen Aufruf machst, nur einmal sagst, wer das, was er jetzt gehört hat, haben möchte in seinem Leben, der soll jetzt aufstehen. Dann hat es jeden Abend einen Schlag gemacht und es sind die Hälfte aller Besucher aufgestanden. Und wir haben von Mitarbeitern, die zwischendrin gesessen sind, erfahren, dass bei Ehepaaren oder irgendwie oft das so war, dass der eine den anderen niedergezogen hat, lass dich da nicht ein, das ist doch Manipulation oder was immer auch. Und die andere Person, nein, das ist etwas, was ich ganz genau weiß, was ich jetzt in meinem Leben machen möchte. Und wir konnten das nicht kontrollieren, wir haben die alle nicht einsacken können, katalysieren können, katalogisieren können und sonstige Dinge tun können, sondern wir konnten nur sagen, okay, Herr, wow, wir haben viel gelernt. Aber heute weiß ich, dass viele von denen in leitender Funktion, in einer Mission, in einer Gemeinde oder sonst irgendwo tätig sind. Und noch immer, obwohl das jetzt schon viele Jahre her ist, treffe ich Menschen, die sagen, das ist damals passiert. Seit damals bin ich Christ. Und erinnerst du dich noch? Ich sage, nein, erinnere mich nicht. Gell? Weil ich habe Tränen in den Augen gehabt, ich habe nicht mehr klar gesehen, Leute. Weil das war einfach so überwältigend. Und was wir daraus gelernt haben, war, Buße ist der Schlüssel. Unsere Buße hat geistlich gesehen freigesetzt, dass andere Menschen Buße tun konnten. Und eine Bekehrung ohne Buße ist nichts. Wenn einer sein Händchen hebt und sagt, ja, das ist schön, komm zu Jesus, da gibt's Freibier oder so irgendwas, das hilft nicht. Buße. Wir müssen den Menschen helfen, zur Buße zu kommen, zur Umkehr von der Bindung des Reichs der Finsternis und versetzen ins Reich des Lichtes. Es geht nur darum. Und es muss uns selber klar sein. Und das muss auch für uns etwas sein, was wir wirklich, vollziehen. In dieser Grundausstattung ist es auch so, dass es heißt, die glauben, denen werden diese Zeichen folgen. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund, sie werden Dämonen austreiben und sie werden gehen, sie werden Tote auferwecken und die werden wieder leben. Und sonstige Sachen. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Kraft. Und diesen Geist brauchen wir, gerade wenn wir evangelisieren. Wir hatten damals bei dieser Evangelisation jede Menge von Heilungen gehabt, spontane Heilungen. wo am nächsten Tag dann das Fernsehen da war und auch die Titelseite der dortig, also vergleichbar wie hier mit der Bildzeitung, hat berichtet davon und konnten nur sagen, ja, das ist passiert. Wir finden das zwar nicht, es ist zwar nicht katholisch und es ist nicht evangelisch, aber es ist passiert. Und jeden Tag waren doppelt so viele Menschen da wie am Vortag. Und es ist eine Sache, die in diesem Buch überall zu lesen ist. Dass, wo das Evangelium verkündet wurde, Heilung und Zeichen und Wunder parallel basiert sind. Und das hängt mit dieser Kraft zusammen. Und Jesus hat ja auch ganz deutlich gesagt, wartet, bis ihr diese Kraft empfangen werdet. Und dann haben die Kraft empfangen. Und dann war eben diese Predigt, wo an einem Tag 3000 hinzugetan wurden. Diese Kraft steht zur Verfügung seit damals. Also wir müssen jetzt nicht mehr in dieser Form warten, wie damals die Jünger warten mussten. Wir müssen nur klar machen, dass wir diese Kraft empfangen haben. Und mit dieser Kraft leben und auch agieren. Da betet der Paulus ein super Gebet. Das ist Herr Hammerstark. Im Epheser 1 von 18 an. Der Vater erleuchte die Augen eures Herzens. Das ist der Ort, wo man auch das Wort Gottes hört. Das Herz. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum, hallo Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes an den Erbberechtigten. Also wer ist erbberechtigt von euch? Also was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes an den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und diese Macht der Stärke hat er offenbart oder wirksam werden lassen, indem er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat und eben nicht eine Totenauferweckung wie beim Lazarus, sondern eine Totenauferweckung, wo Jesus Christus zuerst das ganze Totenreich ausgeplündert hat und überwunden hat, besiegt hat. In dieser Kraft dann versetzt hat in die Himmelswelt, hoch über jede Gewalt und jede Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nur irgendwann mal genannt werden könnte. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle von dem allen. Die Fülle, wo das offenbar werden soll, wo das sichtbar werden soll. Der alles in allem erfüllt. Wow. Darum bitte, für mich, für euch, Vater, gib uns diese erleuchteten Augen, dass wir das sehen. Wenn wir das wirklich sehen, Leute, dann haben wir echt keine Furcht mehr. Und wir müssen ganz ehrlich sein, wir fürchten uns gelegentlich. Sorgen sind manchmal so bedrückend, dass sie absolut verdauungsstörend sind. Das merkst du dann, wie oft du aufs Klo gehst. Aber wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns das offenbart. Er muss uns das offenbaren, weil ein gutes Zureden und ein Appell, wenn ihr euch sagt, Leute, das ist doch toll und ihr stinkt jetzt ab und sagt, das ist auch toll, das hilft nichts. Und der Heilige Geist muss das wirklich in euren Herzen bewirken, dass ihr sicher wisst, aufgrund des Zeugnisses des Heiligen Geistes, dass das so ist. Nur dann werdet ihr wirklich diese Furchtlosigkeit haben und Dingen gegenüberstehen können. Und dann können wir wirklich evangelisieren. Wie der Paulus sagt, nicht mit überredenden Worten, sondern mit der Erweisung seiner Kraft. Weil es ist für einen Deutschen an sich fast ausgeschmissene Zeit, wenn du dem das Evangelium erklärst, vernünftig. Weil ein Deutscher, ein Durchschnittlicher, ist zugenagelt. Der ist einbetoniert. In den Mauern der Vernünfteleien, wie es in 2. Korinther 10, Vers 5 heißt, die sich erheben wider die Erkenntnis Jesu Christi. Und jetzt kannst du ruhig zu einer Mauer sprechen. Mach das mal, stell dich da dorthin, die bekehrt sich wahrscheinlich schneller wie ein Deutscher. Drum brauchst du die Kraft. Geh hin zu einem Kranken und sag, sei geheilt im Namen Jesu. Und dann bröselt die Mauer nieder und dann sagt er, was ist jetzt passiert? Probier das wirklich aus. Dann kannst du reden. Dann kannst du sagen, was mit dir los ist. Sprich, was Gott an dir getan hat. Sag keine Weisheiten, keine Statements, keine Theorien. Sag, was an dir geschehen ist. Und tu praktisch, was die Kraft Gottes in dir tun kann. Fang klein an, dass dein Glaube wachsen kann. Aber mach immer einen Schritt, der vielleicht ein bisschen herausfordernd ist. Es ist immer so, dass dich da ein bisschen der Magen verkrampft, wenn du sowas hast. Wie es das erste Mal jemand gehabt hat, kann Jesus auch Krebs heilen. Und dann tatsächlich, wer dahergebracht wird, der Krebs hatte, da habe ich ordentliche Schiss gehabt, muss ich euch sagen. Weil da sind ein Haufen Zuschauer gewesen, die wissen wollten, was jetzt passiert. Gell? Aber mit der Absicht, dass nichts passiert, damit sie sich umso lächerlicher machen können. Wow. Und da habe ich mich erinnert, oder da habe ich eins gelernt, mich auf die Zehen zu stellen, auf die 2 Meter langen Zehen und meine Finger auszustrecken, 3 Meter lang, um irgendwo in die Gegenwart Gottes zu kommen, um zu schauen, was hat Gott, der Vater, für diesen Menschen, der da jetzt krank ist. Weil bei Jesus war es einmal so, er blickte zu Vater und schaute, was der Vater hat, dann hat er das gesagt, was er beim Vater gesehen hat, und dann peng, 100%iger Effekt. Nicht so wie bei mir, wenn ich für einen Kranken bete, dann ist vielleicht 20-30%iger Effekt. Viel zu schwach, wenn da drinnen 100% ist. Aber damals habe ich gesehen, wenn das war ein Mädchen, das nächste Mal den Kopf waschen wird, weil es ging um eine Krebssache auf der Kopfhaut, wird die Hälfte, oder wird etwas geschehen, mehr habe ich nicht gewusst, wird etwas geschehen sein. Und es war also nichts Spektakuläres in dem Moment. Aber 2 Tage später haben wir dann gehört, nachdem das Mädchen tatsächlich den Kopf gewaschen hat, war eine Hälfte völlig frei von diesen Wucherungen. Und dann in weiterer Folge, immer wenn die zusammenkommen sind und im Neuen Testament gelesen haben, immer Schritt für Schritt, und dann der Arzt, der dieses Mädchen als unheilbar diagnostiziert hat, hat bestätigt, dass das Mädchen völlig geheilt ist. Und später wurde die ganze Familie getauft. Alle zusammen. Alle haben sich bekehrt. Das waren noch dazu Moslems. In Römer 12 von 1 an, weil ihr die Barmherzigkeit erfahren habt. Jeder von uns hat erfahren, dass einige Dinge da drinnen ganz persönlich für uns wahr sind. Und es reicht aus, um so einen alttestamentlichen Steinehaufen zu bauen. Kennt ihr die? Wenn immer irgendein Segen Gottes gekommen ist, haben die dann einen Hügel gemacht, einen Haufen. Und immer wenn dann die vorbeikommen sind, hat dann der kleine David den Papa gefragt, ja Papa, warum ist denn da so ein Steinerhaufen? Und dann sagt der Papa, weil Gott uns damals gesegnet hat, dann und dann, der Sieg über die oder jene und so weiter. Und schon gab es den Grund, Gott zu verherrlichen, weil man sich erinnert, Gott hat das herrlich gemacht. Und solche Steinerhaufen kannst du auch brauchen. Die kannst du sozusagen im Hirn anlegen, nicht in der Galle oder in der Nieren. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Das sind diese Punkte. Erinnert euch an diese Punkte, wo ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Ermahne ich euch nun, Brüder und Schwestern, euer Leben hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gott braucht uns alle, damit das geschehen kann, was er will. Er sitzt zu Rechten des Vaters und relaxed. Und hat gesagt, ich sende euch. Das muss klar sein. So manche Gebete, die wir beten, lieber Gott, mach mal, die sind von vornherein für nichts. Weil er macht nicht, sondern er hat uns gesendet. Das Einzige, was du sagen kannst, bitte, Herr, sprich, dein Diener hört oder geht. Damit ihr hingeht und Frucht bringt, dass ihr die bleibt. Das ist das einzige Gebet, dass wir sagen, Herr, sprich, dass ich höre, was du willst. Und das ist im Prinzip der richtige Gottesdienst, weil dann gehen wir in die Erde, wenn wir viel Frucht bringen, dann verherrlichen wir ihn, weil dann das erfüllt wird, was er verheißen hat. Also im Prinzip Gottesdienste, wo wir uns um uns selber drehen und uns freuen, dass wir so eine tolle Gemeinschaft haben, das ist schön, aber das ist nicht das Gelbe vom Ei. Er möchte haben, dass wir wirklich ein Sauerteig sind in der Stadt, dass wir Salz der Erde sind, dass sie was tut, dass da was bewegt wird und dass wir das in seiner Kraft tun, dass die Leute einfach feststellen müssen, die sind nicht irgendeine Sekte, die was Blödes erzählen, sondern wenn die da was tun, dann passiert es. Dann geschehen Dinge, die können wir nicht beschreiben, die können wir nicht erklären, aber die passieren, weil ich sie erlebt habe. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Leute, es ist auch ein großes Übel. Es gibt Untersuchungen, wo man Marketingagenturen oder Marketinginstitutionen beauftragt, Konzepte für Kirchen zu machen, dass man weiß, wie man Menschen erreicht. Das ist die Oberscheiße. Man kann nur den Heiligen Geist fragen, dass er uns erklärt, was wir zu machen haben. Wenn wir das wie Omo oder wie, was weiß ich, mit dem Avivage-Perfekt oder sonst irgendwas verkaufen wollen, dann werden wir nur einen Weichspüler haben. Aber wir werden die Leute nicht zur Buße führen können. Und darum seid nicht gleichförmig dieser Welt. Die Welt ist absolut konträr zu dem, was das Evangelium sagt. Absolut konträr. Und das kannst du von vornherein abschminken, dass du etwas machst, das ich ihnen gefalle. Das Evangelium so zu bringen, dass es ihnen gefällt. Jesus ist deswegen gestorben, weil es nicht gefällt. Und es wird auch in Zukunft nicht gefallen. Und wir werden einer Zeit entgegengehen, wo wir das noch deutlicher spüren werden, weil dieses System aufbrechen wird. Und da ist es gut, wenn wir ordentlich angezogen sind und gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir dem widerstehen können. Deswegen seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist das, wo eben das überwunden wird, unser humanistisches Virus in unserem Konzept, dass das herausgenommen wird, dass wir Sinne Gottes haben. Wenn wir Erben sind, dann sind wir auch Erben seines Sinnes. Dass wir seine Gedanken erkennen können, dass wir seinen Willen erfahren können, damit wir den auch tun können. Wenn wir den nur vermuten und sonst irgendwas, dann können wir ihn auch nicht tun, sondern dass wir prüfen mögen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Vollmacht, die der Paulus hier hat und die ihr auch habt, weil ihr bevollmächtigte Kinder seid, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher, und ich sage dazu, nicht niedriger von sich zu denken, weil wir sind ja berufen als Christen, immer zu niedrig zu denken. Das nennt man Demut, ist aber Blödsinn. Ein Demütiger nimmt alles, was er kriegt. Ein Stolzer sagt, ich mach selber. Ein Demütiger sagt, ich nehme die Ressourcen, die Gott mir gegeben hat. Und die sind riesig, haben wir heute gehört. Das heißt, wenn du sagst, ich nimm alles, was Gott mir gegeben hat, dann bist du ein demütiger Mann. Und nicht einer, ich bin so ein Schlappschwanz und oh, ich bin so arm und ich bin so... Das ist nicht Demut. Also, nicht höher und auch nicht niedriger von sich zu denken, als zu denken, es sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens geschenkt hat. Und wir haben ja gesagt, ein Maß des Glaubens hat jeder geschenkt bekommen. Und mit einem Senfkornglauben kannst du einen Berg versetzen. Das heißt, das, was du geschenkt bekommen hast, in dieser Erstausstattung, wie bei einer Neugeburt eines kleinen Kindes, wenn man vom Krankenhaus rauskommt, kriegt man so ein Paket mit, wo eine Windel drinnen ist, wo ein paar Dosen Hip drinnen sind und so weiter. So hat jeder, der von Neuem geboren wird, so ein Paket mitbekommen. Auch mit einer Windel, weil sicher das erste Mal scheißt man sich an, wenn man in die Welt zurückkommt. Aber auch diese Grundnahrung, die Grundnahrung, die deinen Glauben ausmacht. Das Maß des Glaubens hast du schon mitbekommen. Aber lerne, deinen Glauben auch zu benützen. Wenn du einen Glauben geschenkt bekommen hast und den nie auspackst, wirst du nie erfahren, wie mächtig dieser Glaube ist. Und darum ist es wichtig, ihn anzuwenden. Okay. Also. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen aufwühlen konnte. Dass ihr ermutigt seid, ein bisschen mehr von dem persönlich in Anspruch zu nehmen und auch ganz praktisch anzuwenden. Praktisch gesehen würde ich vorschlagen, dass ihr euch hinsetzt und einfach einmal aufschreibt, welche Menschen ihr sowieso immer wieder seht. Im Job, jetzt, wenn die Schule wieder losgeht, wo man sich mit Eltern wieder irgendwo trifft, egal was. Wenn du den Tag durchgehst, dann wirst du sehen, mit den Menschen habe ich immer wieder einen Kontakt. was weiß ich, wenn ich bei der Tankstelle immer wieder tank, wo ich üblicherweise tank und da mit an der Kasse bin, Kaufhaus, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und dann fang an zu sagen, okay, alle diese Menschen, die ich da so regelmäßig treffe, die möchte ich haben, dass die in die Lage kommen, ihn aufzunehmen und Kinder Gottes zu werden. Das liegt in deiner Macht. Weil bei mir in der Bibel steht, Gott möchte, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber ich will nicht haben, dass du dich jetzt mit allen beschäftigst, weil das ist nämlich auch wieder so das andere Übel, dass man sagt, ah, ich bete eh schon für die ganze Welt. Gell? Bete für diese Menschen, denen du ständig über den Weg laufst oder sie dir über den Weg laufen. Und was dann passiert, wenn du das tust, wird auf einmal ein Herz für diese Menschen für dich aufgehen. Du wirst sie anders sehen. Du wirst auf einmal etwas kriegen, eine Liebe, eine erbarmende Liebe vom Herrn selber. Und dann wird was passieren, dass du etwas tun kannst für die, ohne dass du ihnen jetzt was predigst. Sondern du wirst sehen, die haben irgendwo eine Not und du hast in der Kraft Gottes etwas, dieser Not ganz konkret zu begegnen. Eben zum Beispiel Krankheit. Und sei mutig. Frag, darf ich für dich beten oder für sie beten? Die Leute sagen immer ja. Es gibt nur seltene Fälle, wo sie sagen nein. Das ist unverfänglich. Und dann bete ganz sachte. Du brauchst da keinen Tanz aufführen oder was, sondern einfach kurz die Hand auf die Schulter oder die Hand geben. Ja, ganz unkompliziert. Und dann betest du ein Gebet in der Autorität Gottes. Und dann kommt die Frage, was ist, wenn nichts passiert? Frag dich lieber, was ist dann, wenn was passiert? Viel interessanter. Außerdem ist er, der die Dinge wirkt. Und nicht du und nicht ich. Da müssen wir mal trennen. Sein Bier und mein Bier. Er wirkt die Dinge. Aber er hat uns die Autorität gegeben, es zu exekutieren. Eine stellvertretende Autorität, es umzusetzen. Und er stellt sich dann dazu. Und das bitte ich euch zu machen. Schreibt es auf und das sind die Menschen, die ihr dann einladet, mitzukommen im November. Und die könnt ihr dann mitnehmen als Kinder Gottes anschließend. Ist das nicht herrlich? Und dann könnt ihr ihnen erzählen, wie es euch gegangen ist. Ihr könnt ihnen die ersten Schritte erklären, was notwendig ist, um wirklich ein Leben als Jünger zu machen. Die kennen euch, die haben mit euch einen Kontakt. Das ist nichts Fremdes. So wie wenn die jetzt, was weiß ich, einen Fernsehprediger von Amerika hören und dann nicht wissen, was sie machen sollen. Sie können euch fragen. Euer Leben ist ein lebendiges Beispiel. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ihr das reichlich macht und dass ihr da hineinreicht in diese Herrlichkeit Gottes, in euer Erbe und da was rausholt. Es steht da, es ist da. Ihr seid jetzt schon erbberechtigt, ihr könnt jetzt schon hineingreifen in das Bankkonto und was rausnehmen, um ihn zu verherrlichen. Dazu ist es gegeben. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du das, was ich gesagt habe, die guten Dinge bewahrst, dass das erinnert werden, was nicht brauchbar ist, dass du das wegradierst, damit es wirklich zum Leben kommt und zu dieser Fülle, die du verheißen hast. Und dass viele Menschen Jesus kennenlernen. Das soll geschehen. Amen. Amen. Wenn du das andere Bild noch kurz reingibst, das ist so eine kleine Vision, die im Gebet gekommen ist. Diese Stelle, ich suche Männer und Frauen unter ihnen, die von mir für das Land, hier für die Stadt, in den Riss treten können. Da habe ich so ein Bild gehabt, dass dieser Riss überbrückt wurde von Menschen. Da sind Menschen oben, die eine Brücke bilden. Das sind die Fürbitter, die sozusagen in den Riss treten, über diese Kluft, die zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichtes ist. Bilden eine Brücke und da oben können dann trapp, 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 die vielen Heiden hinüberwandern vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Und solche Brückenteile kann man brauchen und wir treffen uns jeden Donnerstag um 19 Uhr. Also wer Fürbitter ist und Freude daran hat, der ist herzlich eingeladen. Seid gesegnet, seid ermutigt und genießt das Erbe und geht richtig großzügig um damit. Das ist der Wille des Vaters. Amen. Amen.